Die heutige Predigt oder das Thema ist mir gewissermaßen so ein bisschen angehobt. Es begleitet mich nämlich schon seit meiner frühesten Jugend. Und zeigt mal ein bisschen mehr und zeigt mal ein bisschen weniger, hat es mich eben auch beherrscht, wirklich beherrscht. Ich bin nämlich als Kind und später als Teenager eine ganz ängstliche Person gewesen. Über alles habe ich mir so einen kleinen Angsthase Gedanken gemacht, wo sich sonst wahrscheinlich nie mehr Gedanken machen. Und dann halt leider auch sind Sorgen damit verbunden gewesen, über die. Das Schlimmste war aber für mich, wenn ich vor Menschen, auch in der Schule, anstehen und reden. Da hatte ich also regelmässig wirklich Bauchkrämpfe vorher, aber das ist mir gar nicht gut gegangen. Ja, das ist aber, das ist die gute Botschaft, wo ich Jesus kennengelernt habe, wirklich nach und nach verschwunden. Die Ängstlichkeit hat mich nicht mehr im Griff gehabt, hat mich nicht mehr können beherrschen. Aber wir haben es schon vom Emil gehabt, ich bin auch nicht so. Auch heute kann es noch ab und zu vorkommen, dass die Gedanken wieder anfangen zu trüllen oder wieder kennen und wir wollen Angst machen. Und ja, wir alle wissen, es haben ein paar wahrscheinlich aufgehängt, uns geht es ja allen gleich. Ein kleines Beispiel, was mir regelmässig zusetzt, sind Autofahrten außerhalb von meinem Alltagsradius. Also wir sind jetzt ja in der Garagekirche, ich denke, ich muss jetzt auch das Autobeispiel nehmen. Wenn ich in eine Stadt muss fahren, also dann, also ich fahre schon gar nicht, ich lasse mich nicht mal fahren. Nein, ja, wenn ich müsste, das ist der blanke Horror. Ich denke sofort an den immensen Verkehr und dass ich mich verfahren kann und einfach sehe nur Probleme aufploppen. Darum lautet meine Devise, die Kluge reist im Zuge. Ja. Und ja, und etwas, was auch noch ein bisschen meine Eigenheit ist, ich bin ein introvertierter Kopfmensch und neige dazu, eben nicht so spontan zu sein, sondern alles zuerst durchzudenken, bevor mich dann für die kleineren und grösseren und kleineren Leiden Entscheidungen durchringen kann. Und in dem bin ich manchmal für mein Umfeld eine echte Zumutung und mühsam. Aber Gottlob und Dank, Gott hat mir einen spontanen, mutigen Mann zur Seite gestellt, der mir immer wieder hilft, einspringt und aber auch ermutigt. Also, ihr wisst jetzt, die Predigt halte ich eigentlich zum grossen Teil mir selber. Ich wechsle jetzt ins Hochdeutsch. Die Predigtvorbereitung ging mir deshalb wohl auch sehr nah. Im Thema vereinigen sich tödlicher Ernst und die herrliche Gnade Gottes. Ich verzichte aber, das ist, Emil hat schon Wikipedia nachgeschlagen, aber ich verzichte nun weiter auf psychologische Erklärungen des Phänomens der Angst. Psychologie und Psychiatrie leisten unbestritten wertvolle Dienste und sollen auch von Christen in Anspruch genommen werden können. Aber sie stoßen unweigerlich dort an ihre Grenzen, wo sie Gott ausklammern. Und das machen wir ja gerade in der Predigt nicht. Ja, ich weiß, eben dass nicht nur ich ab und zu mit Ängstlichkeit zu kämpfen habe. Jeder Mensch, auch diejenigen, die es nie zugeben würden, da ist Emil noch, ja, der hat es ein bisschen zugegeben, aber auch die haben Ängste. Auch die Politiker und was auch immer. Und mehr oder weniger. Ja, und wir leben ja auch in unsicheren Zeiten. Aber genau genommen war das ja schon immer so. Nur heute werden wir regelrecht geflutet von Bad News und Fake News. Und das ist nur logisch, dass das auf unser Gemüt abfärbt. So waren laut der neuesten statistischen Zahlen des BAG im Jahr 2022 7,5% der Männer und 11,9% der Frauen in der Schweiz von Angststörungen betroffen. Diese sind laut Psychologen die häufigste psychische Störung und regelhaft Vorläufer von depressiven und anderen psychischen Erkrankungen. Aus dem Stanger Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik zitiere ich nur kurz etwas, das meiner Meinung nach den Kern des Problems trifft. Epiktet, ein Philosoph, der 50 nach Christus geboren wurde in Phrygien Galatien, also dort, wo auch die Apostel, vor allem der Paulus, umherzog, sagte, Zitat, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern was wir über die Dinge denken. Zitat Ende. Im Grunde ist daher jede Angst Folge einer Bewertung, was einem Menschen wichtig ist. Soweit das Stammellexikon. Nun lese ich den heutigen Bibeltext aus der neuen Genfer Übersetzung Römer 8, Vers 31 bis 35 und 37 bis 39. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann noch aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Erstens, ich muss noch mal einen Schluck haben. Jetzt machen wir bitte auch trockenen Hals. Erstens, wieso wir uns von Angst befreien lassen sollen? Eigentlich ist ja die Antwort ganz einfach. Gott liebt es, uns aus Knechtschaft in seine Freiheit zu führen. Denn wir sind zum Frieden und zur Freiheit berufen. Aber damit würde ich ja das Thema abkürzen. Darum hole ich nun etwas aus. Das Thema Angst ist in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament omnipräsent. Wir finden nicht nur unzählige Bibelverse, sondern auch zahlreiche Geschichten. Furcht kannten zum Beispiel Abraham, Jakob, Mose, Josua, die Könige Saul und Hiskia, der Prophet Elia und im Neuen Testament zum Beispiel der große König Herodes, also Herodes der Große, die 12 Jünger, späteren Apostel und darunter der zeitweise eher großspurig auftretende Simon Petrus. Und das sind nur einige, wenn ihr anfangt zu überlegen, es sind eigentlich alle. Kennen das mal. Ja, die biblischen Berichte in diesem Kontext ermutigen und warnen gleichermaßen. Je nachdem, wie Personen in und aus Angst handeln und welche Angst dahinter steckt. Die Bibel ist da wieder einmal völlig ungeschminkt und zeitlos alltagsnah. Die Furcht ist aber schon seit den ersten Menschen ein Thema. So war zum Beispiel die erste Folge des Sündenfalls die Angst vor Gott und vor dem Tod. Auf den Ruf Gottes nach dem Sündenfall, Adam, wo bist du? Antwortete dieser. Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Ja, Adam und Eva hörten zwar die Stimme Gottes noch, aber die vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Schöpfer war durch die Sünde zerstört, sodass sie nicht mehr als ihren guten Schöpfer und ja, wir sagen heute guten Hirten, wahrnahmen. Buchstäblich nackte Furcht treibt Adam schließlich dazu, Eva zu packen und sich mit ihr vor Gott zu verstecken. Und beide schieben aus Angst vor vermeintlicher Strafe die Schuld jemand anderen in die Schuhe. Ein Verhalten, das schon ganz kleine Kinder perfekt beherrschen. Ich persönlich denke, dass dem Sündenfall eine von Satan geschürte Angst vorausging. Also unmittelbar, nämlich dass Gott den Menschen etwas Gutes vorenthalten möchte. Wunderschöne, verlockende Früchte, die noch klug machen. Adam und Eva zweifelten somit primär an der Liebe und Güte Gottes. Und in diesem Zusammenhang ist mir noch Folgendes wichtig. Wir sehen in der Bibel, dass Angst sowohl eine Folge der Sünde, aber auch ein Auslöser zur Sünde sein kann. Angst per se ist keine Sünde. Ich fand kein Gebot, das lautet, du sollst keine Angst haben. Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht oder sei mutig und unverzagt, ist das kein Befehl zum Gehorsam. Ich weise dann noch auf die Illustration von Emil hin, wir könnten das nie, die Angst fürchten machen. Das geht nicht. Also, aus unserem Willen heraus geht das nicht. Sondern wenn Gott das sagt, sei mutig und unverzagt, ist das stets eine liebevolle Einladung, ihm zu vertrauen, weil er gute Gedanken und Pläne für uns hat. Denn sehr oft folgt dieser Einladung Gottes gleich noch ein Auftrag für mich. Es ist gewissermaßen eine Brücke über den Jordan zur Landeinnahme. Es versteht sich natürlich ebenso, dass Gott uns nicht von berechtigter Furcht und angemessener Reaktion darauf befreien will. Das hat auch Emil schon angedeutet. So wird wohl kaum jemand im Auto, das fatalerweise auf einem Bahnübergang feststeckt, gell, Stefan, sitzen bleiben und beten, dass Gott ihn von der Angst vor dem heranbrausenden Zug befreit. Sondern er wird geflutet von Adrenalin, sofort aus dem Auto steigen und in Sicherheit bringen. Ja, von diesem schöpfungsgemäßen Reflex auf akute Gefahr soll hier auch nicht die Rede sein, sondern von ungesunder, knechtender Angst. Biblisch betrachtet ist selbige nicht primär, wie in der Psychologie erklärt, ein Gefühl oder gar eine psychische Krankheit in Extremis. Sie hat vielmehr eine tiefe geistliche Dimension und ist eine der Lieblingswaffen des Widersachers. Er drangsaliert besonders gerne wiedergeborene Christen damit. Denn ein Christ, der von Herzen für Jesus lebt und keine Angst hat, der ist des Widersachers größter Abtraum. Man sagt wohl deshalb, Angst ist das Gegenteil von Glauben. In der Bibel kommt die Aufforderung, fürchte dich nicht, angeblich 365 Mal vor. Ich persönlich zähle aber auch Formulierungen wie sei unverzagt, habt Vertrauen oder Glauben und andere Ausdrücke, die in eine ähnliche Richtung zielen. Zum Beispiel auch das Wort Hoffnung. Besonders Jesus und auch die neutestamentlichen Briefe nehmen das Thema sehr ernst. So gesehen ist die Bibel ein einziges Ermutigungsbuch. Es ist demnach von der Bibel her völlig klar, dass Gott uns von zerstörerischen Ängsten befreien möchte und auch kann. Denn wenn wir nicht wachsam sind, können solche zu einem ernsthaften geistlichen Problem werden. Denn sie richten unseren Blick, weil sie unseren Blick auf Gottes Liebe zu uns und auf seine Barmherzigkeit trüben. Sie lähmen und blockieren uns, entweder Gottgewolltes zu tun oder zu sagen, oder sie treiben uns an, von Gott nicht Gewolltes zu tun oder zu sagen. Sie hindern uns, in unsere Berufung zu finden, in ihr zu gehen und verhindern damit auch das geistliche Wachstum und die Frucht in unserem Leben. Furcht hindert Frucht. Sie rauben uns den Frieden, die Freude, die Hoffnung und ja leider auch die Liebe. Ängste verschließen die Herzensohren und Augen für Gottes Reden, seine Größe und seine Macht, sodass Gott immer kleiner wird und machtlos in unseren Augen. Letztendlich wird er bedeutungslos. Eine Negativspirale der Angst beginnt sich zu drehen. Darum, zweitens, Jesus hilft dir, Angst zu überwinden. Wir sehen also, es ist dringend notwendig, der Furcht zu widerstehen. Wir müssen den Ernst der Lage erkennen, aber wir dürfen auch wissen, dass wir mit Gott in diesem geistlichen Kampf immer auf der Siegerseite stehen. Wir sollen uns auch hier nicht einfach vom Bösen überwinden lassen. Ja, wir möchten wohl alle diese tiefe Geborgenheit und Ruhe erleben, welche auch der gesamte Psalm 23 gewissermaßen verströmt, ausstrahlt. Friede, selbst wenn wir von Tod und Gefahr umgeben sind. Wir müssen uns dazu primär immer wieder besinnen. Als wiedergeborene Christen sind wir Gottes geliebte Kinder und als solche leben wir in seinem Reich und unter seiner Herrschaft. Aber natürlich sind da noch ab und zu Angriffe aus dem alten, hinter uns gelassenen Reich der Finsternis, die uns in ungesunden Verhaltensmustern oder negativen Prägungen ab und zu begegnen. Furchtangriffe gilt es als solche zu erkennen und aktiv anzugehen. Das ist ein Prozess der Heiligung. Dadurch gelangen wir mehr und mehr in geistliche Reife und in Freiheit. Folgende Schritte können uns hierbei eine Hilfe sein. Erstens, prüfe die Angst. Ja, um welche Stimme handelt es sich, die da bei uns reinkommt? Ist es vielleicht, könnte sein, eine gewisse innere Unruhe oder ein fehlender Friede, die eine Warnung des Heiligen Geistes sein könnte? Die Stimme des guten Hirten, die auf etwas hindeutet, das wirklich angegangen werden muss? Oder ist es die Stimme des Feindes, die dich knechten und treiben will? Ja, sprich mit Gott darüber und vielleicht mit einer dir nahestehenden Person. Ja, und dann erkenne die Angst und benenne sie konkret. Manchmal steckt dahinter aber auch eine noch tiefer liegende Grundangst. So kann zum Beispiel hinter Menschenfurcht eine kindliche Prägung bzw. Erfahrung der Ablehnung stecken und somit eine ständige Furcht, abgelehnt zu werden. Setze also die tiefe Wurzel frei und decke die Angst auf, bring sie gewissermaßen ans Licht. Damit nimmst du ihr auch meist schon den Schrecken. Es ist dann auch ratsam, aufzuschreiben, was dir der Heilige Geist gezeigt hat. Denn es ist wirklich meistens ein längerer Prozess. Und oft, oder ja, du kannst da auch seelsorgerliche Hilfe in Anspruch nehmen in diesem Prozess. Das ist oftmals nicht einfach. Genau. Oder frag dich auch einmal, diese Bedrohung, diese aufbäumende von dir Bedrohung, ob die wirklich so schlimm ist, wie sie du auf den ersten Moment wahrnimmst. Unter dem Licht Gottes offenbaren sich so Sorgenberge, manchmal als kleine Hügelchen, die einfach lange Schatten werfen. Der Feind liebt es nämlich, zu dramatisieren und laut zu brüllen, um uns einzuschüchtern. Ja, und dann bekenne Jesus deinen Mangel an Vertrauen in seine Liebe und seine Macht und sprich ihm dein Vertrauen ganz neu aus. Du kannst hier auch einen Bibelvers lesen und gewissermaßen auf dich anpassen, deinen Namen einsetzen. Ich nehme jetzt das Beispiel von Psalm 91. Ich, Brigitte, stell mich unter deinen Schirm und Schutz und bleibe dort, ich ruhe dort. Du bist mein Gott, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott und dir vertraue ich. Proklamiere der Angst der Lüge, der Angstlüge des Feindes, dass sie keine Macht mehr über dich hat. Und dem Feind mache klar, dass du ein Kind des höchsten Gottes bist und in seinem Reich lebst. Ja, und schließlich danke Gott für seine Hilfe und sein Schutz, sein Versorgen in der Vergangenheit, in der Gegenwart, aber besonders auch in der Zukunft. Sei auch hier konkret und nicht pauschal, denn Gottes Hilfe wird dir dann besser bewusst. Falls du eben zum Beispiel unter Angst vor Ablehnung leidest, danke Gott, dass du bei ihm bedingungslos geliebt und angenommen bist. Mit allen Ecken und Kanten. Danke ihm, dass er dich wunderbar gemacht hat. Und schaue zum Beispiel dabei in den Spiegel. Ja, und schließlich ändere fortan bewusst deinen Fokus. Beschließe, bei Problemen auf Jesus zu blicken, statt auf die potenziellen Angstauslöser. Ich erinnere euch wieder an das Bild von Emil, also nicht auf die Angst, vergesst das wieder, das Bild, sondern auf Jesus. Also behaltet es aber als Negativbeispiel. Stellt der Verzagtheit und damit... Ja, die Bibel ist voll von Negativbeispielen, das ist gut. Stelle der Verzagtheit und damit den Einflüsterungen des Feindes Gottes konkrete Zusagen aus seinem Wort entgegen. Und bete sie laut, entsprechend deiner Angst, die sich gerade aufbauen möchte bei dir. Ja, oder wenn zum Beispiel bildlich Stürme über dir hereinbrechen, und das Wasser dir bis zum Hals steht, dann denke betend daran, wie Jesus den Sturm stillte und ihm sogar die Naturgesetze gehorchten. Das vermag er auch mit deinem persönlichen Föhnsturm, der dir gerade zu schaffen macht. Kürzlich hörte ich dazu folgendes Zitat: Mut ist Angst, die gebetet hat. Wir kennen mit der Zeit unsere persönlichen Einfallstore der Furcht immer besser. Diese Tore können wir bildlich bewachen. Wir können dabei die Zusagen und biblische Mutmacher auswendig lernen. In solchen Momenten der Anfechtung die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und dazu gehört eben auch das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Denn wir dürfen felsenfest überzeugt sein und uns darauf verlassen, dass Gott zu seinem Wort steht. Ja, und dann geh so gestärkt und geschützt auf Gottes Zusagen mutig vorwärts in deine Berufung, deinen Dienst oder eine von Gott für dich speziell bereitgestellte Aufgabe hinein. Mache Schritte und bleibe nicht stehen. Mir war vor etwa 3 Jahren die Berufung des Mose und des Josua ein richtiger Mutmacher. Es kommt darin so gut zum Ausdruck, dass mein allmächtiger himmlischer Vater mich nie im Stich lässt. Sowieso nicht, wenn er mich für etwas beruft. Er ist barmherzig und trägt mir keine Fehler nach, sodass ich mich nicht vor dem Versagen fürchten muss. Denn Versagensängste sind definitiv ein Hindernis für ein fruchtbares Leben. Ja, und wir alle, hier in der Garage Chile, können und sollen einander auch Mut zusprechen. Deshalb ist nebst der täglichen Zeit mit Gott, im Gebet und im Lesen seines Wortes die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern so wichtig. Sogar Paulus bittet die Geschwister für ihn, um Mut zur Verkündigung zu beten. Das ist gleich nach der Waffenrüstung in Epheser 6 am Schluss. Und dann, zuletzt, aber es ist gar nicht zuletzt, sondern auch zuerst, haben wir vorher schon gehört, lobe und ehre Gott über seine Hilfe. Das ist etwas, was der Widersacher nämlich absolut gar nicht mag. Singe laut Loblieder, jauchze, juble, lese betend Lobpreispsalmen und erzähle anderen davon, was Jesus in deinem Leben getan hat, in welcher Herausforderung du seine Hilfe erfuhrst. Ja, und im Zeugnis steckt nämlich und in der Ehrerbietung steckt nämlich eine große Macht und Kraft. Darum warte nicht bis zum Jahresende mit deinem Zeugnis, sondern du kannst auch jederzeit unter dem Jahr auf mich oder auf Emil zukommen, können wir sie in den Newsletter nehmen oder auch einmal kurz nach dem Gottesdienst könnt ihr das weitersagen. Ja, und dann, wenn du das tust, wirst du erleben, wie dein Glaube so richtig durchstartet und du neuen Schub bekommst. Es gibt wundervolle Anbetungspsalmen und zahlreiche schöne Lieder. Statt zum Beispiel ungeduldig zu zappeln, bis die Barriere in Ziegelbrücke hochgeht, singe ich am Morgen oft ein Lied und fahre nachher verändert weiter in den Tag. Anbetung führt uns in die Gottesfurcht, die jede andere Furcht vertreibt. Von dieser persönlichen Erfahrung zeugt auch John Newton in seinem bekannten Lied Amazing Grace. Dort heißt es, die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Und weiter unten, durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt. Doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Wir sehen also, dass wir der Furcht entschlossen und mit Gottes Hilfe entgegentreten können und uns nicht einfach überrollen lassen müssen und knechten lassen müssen. Denn ihr ist die Macht genommen. Jesus entmachtete am Kreuz den Teufel und mit ihm die Angst. Und damit möchte ich im dritten Teil unseren Blick noch weiter öffnen für die ungeheure Dimension dieses Sieges. Brauche ich noch eine Steckung? Ja, in Jesus bin ich sicher. Jesus ermutigt seine Jünger in der Nacht vor seiner Kreuzigung, wohl wissend um die große Verfolgung, die unmittelbar nach danach einsetzen würde. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Neue Genfer Übersetzung. Luther übersetzte, in der Welt habt ihr Angst. Denn Angst kann durch Bedrängnis ja ausgelöst werden, wie wir wissen. Das hier im Urtext stehende griechische Wort Slipsis kann auch übersetzt werden mit Schwierigkeiten, Probleme, Sorgen, Leid, Kummer, Not, Qual, Belastung, Verfolgung, Drangsal oder auch Unruhe. Als wiedergeborene Christen haben wir aber nun Anteil an Jesu Überwindung der Welt mit all ihren Bedrohungen. Im 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5 lesen wir, ich habe jetzt hier eine andere Übersetzung, als die hier steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ja, dieser Siegestriumphzug der Liebe Gottes ist in Jesus umfassend und vollkommen. Ja, er ist umfassend. Diese kennen wir gut in unserem ersten Predigttext in Römer 8. Er ist gewissermaßen zweigeteilt. Jesus überwand für uns die physischen, psychischen und psychischen Bedrohungen dieser Welt, dieser sichtbaren Welt, die auf uns einwirkt. Das ist hier gelb markiert. Ebenso wie die Bedrohung der geistlichen, der unsichtbaren Welt. Sie sind hier rot eingefärbt. Natürlich gibt es hier Gefahren, wenn wir das so lesen, die uns auf den ersten Blick etwas fremd herüberkommen, anmuten. Aber wie so oft in der Bibel, dürfen wir hier in unsere heutige Zeit adaptieren. Zum Beispiel die Not mit dem Chef, die wir haben. Oder Hunger, ein äußerst knappes Familienbudget. Oder die Verfolgung, Mobbing und Ausgrenzung, vielleicht gerade deshalb, weil wir Christen sind. Und die Fragen des Paulus sind hier rhetorischer Art. Und sie unterstreichen damit eigentlich, dass wir uns in gar nichts mehr Sorgen machen zu brauchen. Jesus erklärt das auch in der Bergpredigt bildlich mit den Spatzen und auch den Lilien. Aber auch ganz praktisch in der Brotvermehrung, später sehen wir das, oder in der Stillung des Sturms, das habe ich schon gesagt. Ja, und unser zweijähriger Enkel erinnert mich auch immer wieder ein bisschen daran. Wenn er dann gefragt wird, welches Lied wir vor dem Essen singen sollen, sagt er immer, Atten. Ja. Und dann singen wir alle unter seinen leuchtenden Äuglein, der selbst den Spatzen gibt zu essen, hat seine Menschen nicht vergessen. Er gibt das wahre Lebensbrot und macht uns frei aus aller Not. Ja, und ab Vers 37 weitet sich dann der Blick. Gottes umfassende Liebe manifestiert sich nicht nur durch Jesu Sieg über all diese sicht- und spürbaren Gefahren und Nöte, sondern schließt die Überwindung aller Mächte der Finsternis mit ein. Welch Trost und Ermutigung! Die momentane unsichere Weltlage und die unsichere Zukunft, die müssen uns nicht mehr beunruhigen. Unser ganzes Leben lang, bis ins Sterben hinein, wird Jesus mit seiner Liebe uns ganz nah sein. Ja, und eine unsichtbare Macht Die kennen wir alle, das ist eine Urbedrohung gewissermaßen seit dem Sündenfall der Tod. Und natürlich gibt es auch wirklich ganz schlimme, finstere, also Mächte, die gibt es, aber die uns beherrschen können und wollen und eben auch knechten. Psalm 23, habe ich so ein bisschen gefunden, ist auch so in diese Richtung zweigeteilt. David wusste, dass es ihm beim guten Hirten an gar nichts mangelt. Das lesen wir gewissermaßen zusammenfassend in Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Unser guter Hirte versorgt uns mit allen lebensnotwendigen irdischen Gütern, aber auch stillt er unseren geistlichen Hunger und Durst. Und wir stehen unter seinem persönlichen, umfassenden Schutz vor sichtbaren und unsichtbaren Mächten. Ja, und dann kommen wir zum vollkommenen Sieg Jesu. Der wird in den Versen 31 bis 35 von Römer 8 kurz und knackig aufgezeigt. Hier gelb markiert. Wir finden darin, wenn wir das so anschauen, Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Auffahrt. Und am Schluss, ja, vielleicht etwas leicht zu übersehen, hier in grün, Pfingsten. Gewissermaßen als Brücke dann in die unsichtbare Welt hinein. Ab Vers 37. Für mich sind diese Verse so etwas wie eine Beweiskette von Gottes treuer Liebe zu mir. Wir sind durch Jesus mit Gott versöhnt und vor ihm gerechtfertigt. Wir haben in ihm ein neues, ewiges Leben und zur Zeit unseres ganzen irdischen Lebens hier seinen Beistand, der uns hilft, durchzuhalten und bis ans Ziel zu gehen, das Ziel zu erreichen. Ja, in diesem Zusammenhang komme ich auf diesen Vers 34, die Brücke, grün, zu sprechen. Hier liegt der Schlüssel zum siegreichen Glauben ohne Furcht. Wir lesen dort, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Das hat zwei Aspekte. Erstens ist er durch seinen stellvertretenden Tod unser legitimierter Rechtsanwalt vor Gott. Falls wir noch ab und zu sündigen, das kommt ja noch vor, leider, aber es ist so. Wörtlich heißt es hier, dass Jesus uns vertritt oder sich für uns verwendet. Das gleiche griechische Verb, das wir hier finden, kommt in diesem Sinn nur noch in Hebräer 7, Vers 25 und in Römer 8, Vers 26, 27 vor. Dort, also in letzterem, heißt es, ich lese vor, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, was wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Der Heilige Geist ist also durch Jesus nicht nur unser Anwalt, sondern gewissermaßen auch unser verständnisvoller Dolmetscher unserer Not. Wenn wir nicht mehr beten können, großes Leid kann sprachlos machen und Angst einem buchstäblich die Kehle zuschnüren. Dann darfst du dich einfach in Gottes Arme fallen lassen und einfach nur seufzen. Jesus formuliert dann das Unsagbare bis ins kleinste, verborgenste, schrecklichste Detail vor dem Vater. Dies kann Jesus, weil er selbst auch Mensch war und all unsere Not selbst auch durchmachte und schließlich ans Kreuz trug. Ja, aber der Heilige Geist wirkt weiter auch in uns, also in diese andere Richtung hinein. Also das ist jetzt wie ein gewissermaßen ein Richtungswechsel, den ich mit euch mache. Denn mit unserer Wiedergeburt zog Jesus mit seiner Liebe in unser Herz ein. Römer 5, Vers 5. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ja, Gottes Liebe erfährst du durch den Heiligen Geist darin, dass sie in dir zur nie versiegenden, übersprudelnden Quelle wird, die alle deine tiefsten Bedürfnisse stillt. Gott ist nämlich unser Bedürfnisstiller und nicht primär Wunscherfüller. Diese Agape-Liebe wird erfahren und nicht zwingend gefühlt. Trotzdem kann ich sie manchmal richtig spüren. Ich zum Beispiel in der Natur, im Wald, auf einem Berggipfel oder am Meeresstrand. Oder manchmal werde ich plötzlich tief in meinem Innersten berührt von einem Bibelwort oder durch ein Lied. Oder wir können diese Liebe auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen erleben. Kürzlich sagte mir eine Besucherin, dass sie in der Garagenkirche eine liebevolle Gemeinschaft spüre, die unter uns lebt. Ja, im Gebet und im Lesen der Bibel lerne ich immer mehr Facetten von Gottes Liebe kennen. Das fasziniert und stärkt mich. Es stillt meinen geistlichen Hunger und imprägniert mich gegen die Unwegsamkeiten des Lebens. Ja, am meisten finde ich aber, manifestiert sich die Liebe Gottes in seiner Gegenwart mitten in den schwierigsten Prüfungen unseres Lebens. David selbst formuliert das in Psalm 23 folgendermaßen: Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Jetzt habe ich den Faden verloren. Vor lauter Begeisterung. Ja, da sollte ich noch weiterlesen. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Das wurde mir auch wieder so bewusst. Der Stab, der mich lenkt und der mich von der Gefahr wegführt, das gibt mir Trost. Wer die Gegenwart Gottes immer wieder erlebt, im Kleinen wie im Großen, in Freud und in Leid, bei dem wächst das Vertrauen und die Liebe zum guten Hirten. Im 1. Johannes 4, Vers 16 und 18 steht: Gott ist Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott, und Gott lebt in ihm. Und weiter: Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Ja, und schließlich ermutigt Paulus den eher ängstlichen Timotheus, seine von Gott geschenkte Gabe ohne Scheu zur vollen Entfaltung kommen zu lassen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, Gottes Dynamis, Kraft, die ist gewaltig. Sie ist die größte aller Mächte überhaupt. Es ist heute noch, wie wir schon gesehen haben, in der Anbetung auch, die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus auferweckte. Sie lebt und wirkt heute noch in dir und mir. Damit dürfen und sollen wir rechnen. Und auch sie in Anspruch nehmen. Das griechische Wort Dynamis kann auch mit Wunderkraft übersetzt werden. Und diese Wunderkraft war es auch, die von Jesus ausging und die blutflüssige Frau heilte. Ja, und weiter wirkt der Heilige Geist der Besonnenheit in uns, erneuernd, wiederherstellend und umgestaltend. Er erneuert unser Denken und damit auch unser Handeln, wiederum in einem lebenslangen Prozess der Heiligung. Auch aufkeimende ängstliche Gedanken können wir so bewusst gefangen nehmen in den Gehorsam Christi und bringen damit feindliche Gedankengebäude zum Einsturz. Das sagt uns 2. Korinther 10, Vers 5. Der Heilige Geist befähigt dich, Probleme und Nöte dort abzulegen, wo sie gut aufgehoben sind, nämlich bei Jesus. Oder dich auch bei Bedrohungen bewusst unter Gottes Schutz zu stellen. Somit ist jede Herausforderung im Leben auch eine Chance, Gottes Liebe und Hilfe neu zu erfahren, dadurch geistlich zu wachsen und mehr in die Freiheit und den Frieden Christi hineinzufinden. Ich möchte vermehrt lernen, in schwierigen Situationen Gott für seine Nähe zu danken, statt zu klagen und zu zagen. Paulus formuliert das in Römer 5, Vers 3 bis 5 folgendermaßen. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, und ich füge hinzu, mit Hilfe des Heiligen Geistes, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Ja, somit bin ich eigentlich gar nicht so unglücklich über meine kleineren Ängste, denn sie treiben mich zu Jesus. Ich werde mir dann jeweils bewusst, dass ich es ohne ihn nicht schaffen würde. Und in diesem Bewusstsein werde ich gleichzeitig auf die nächste Prüfung, auf die nächste Herausforderung gewissermaßen trainiert. Ja, und schließlich dürfen wir uns immer wieder durch den Heiligen Geist daran erinnern lassen, dass wir durch und in Jesus Gottes geliebte Töchter und Söhne sind. Es heißt da in Römer 8, Vers 15 bis 16 und auch im Galaterbrief, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das Wort Abba hat übrigens nichts mit der Musikgruppe zu tun, die ich als Teenager heiß verehrte. Es ist die kindlich vertrauensvolle Anrede im Aramäischen an den Vater, also in der Umgangssprache von Jesus. Wir können es heute übersetzen mit Papi, wie wir Schweizer. Vor der größten Prüfung seines irdischen Lebens in Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung, betete auch Jesus zu Abba. Das sehen wir in Markus 14, Vers 36. Es ist das einzige Mal, dass wir diese Anrede an den Vater aus Jesu Mund lesen in der Bibel. So darfst du dich jederzeit in allem bei Gott rundum versorgt und beschützt wissen, wie ein frisch gestilltes Baby. Es ist kinderleicht und nicht kompliziert. Daher schließe ich mit dem Text eines bekannten Kinderliedes, das mir kürzlich in einer persönlichen Anfechtung einfach so entgegenploppte. Ich habe es schon lange nicht mit meinen Kindern besungen, aber seitdem nicht mehr. Es heißt Schweizerdeutsch: In Jesus bin ich geborgen, heute und morgen, am Tag und in der Nacht. Er hebt mich in seiner Hand. Ja, unser Gott ist grösser als alles in der Welt. Niemand kann mich reissen aus seinen starken Händen. Amen.